Heute zu Gast Jessica Witte-Winter. Sie ist eine bekannte Radio- und Fernsehmoderatorin und weiß eben auch ganz genau, wie man Verbindung zu Menschen aufbaut. Und darüber haben wir uns unterhalten, wie kommt man eigentlich dazu und so weiter. Aber ganz, ganz cooles Thema, was für mich auch relativ neu ist, ist Hypnose. Sie hat es gelernt und sie führt Hypnosen durch. Was das ist, wie das funktioniert, was das macht, das werden wir heute erfahren. Mega spannend, viel Spaß beim Interview.
Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht's um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir.
So, ich freue mich riesig. Heute geht es nämlich mal um ein anderes Thema. Ich begrüße ganz herzlich die Jessica bei uns.
Hallo, grüße
Hi.
Dich.
Wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Ich war heute schon im Wald und das ist für mich immer das Wichtigste des Tages.
Ja, ich sehe schon im Hintergrund, da ist er auch, der Wald. Habe ich auf deiner Website tatsächlich auch entdeckt. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Bild, kann das sein?
Mhm. Ja. Ist es tatsächlich, ja.
Also hier Power Through Nature gleich am Anfang.
Absolut,
Kraft der Natur.
Ich bin vorbereitet.
Ja, mega schön. Wir haben uns tatsächlich über einen Kongress, einen anderen Kongress kennengelernt. Da durfte ich was über Pilze erzählen. Und da habe ich gesehen, du machst ja auch allerhand coole Sachen, auf die wir noch kommen. Aber eigentlich bist du ja, und das schon relativ lange, schon seit 25 Jahren habe ich irgendwo gelesen, Fernseh- und Radiomoderatorin. Erzähl mal, wie das so ist. Das machst du wahrscheinlich dein ganzes Wachleben. Wie wird man Radiomoderatorin oder Fernsehmoderatorin? Wie hat das angefangen?
Bei mir war es tatsächlich ein absoluter Zufall. Ich war als Jugendliche jetzt nicht unbedingt besonders ehrgeizig, so strebsam. Ich habe irgendwie mein Leben gelebt, habe viel Party gemacht und Schule war auch nicht so mein Ding und deshalb war ich auch nicht lange da. Und dann habe ich in einer Kneipe gejobbt und in dieser Kneipe lief immer ein Radiosender, also mein Lieblingsradiosender. Und dieser Radiosender hatte dann irgendwann so eine Werbung von wegen, es werden Moderatoren gesucht. Und dann habe ich gedacht, okay, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Dann habe ich mich beworben und dann lief ab da eigentlich alles in relativ geordneten Bahnen. Dann habe ich also erstmal viele Jahre Radio gemacht. Dann war ich 25 und eigentlich war mein Plan mit 25 heiraten und Kinder kriegen. Hat nicht geklappt. Ich hatte mich also kurz davor getrennt und dachte mir, okay, jetzt muss ich mir irgendwie doch was einfallen lassen. Und dann bin ich durch Zufall beim Fernsehen gelandet und dann da viele, viele Jahre geblieben. Und seitdem, also Fernsehen mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber Radio und Veranstaltungen und Podcasts und Online-Kongresse und was eben noch so ansteht.
Ja, das heißt, ich habe gesehen, du warst sogar dann bei Sat.1 auch im Frühstücksfernsehen und sowas alles. Wann war das dann ungefähr?
Das Sat.1 Frühstücksfernsehen, das war kurz bevor meine große Tochter geboren wurde. Oh Gott, ist das scheiße lange her. Meine Tochter wird jetzt im Januar 20. Das heißt, es muss schon 21, 22 Jahre her sein, genau.
Ja, und ist das irgendwie immer so? Also ich kenne mich da nicht so gut aus, wie da die Karriere verläuft im Normalfall. Aber ich glaube, war auch bei den Günther Jauch und so weiter, die waren ja immer im Radio und dann im Fernsehen. Also ist das so der normale Weg, den man da so geht?
Das ist ein sehr hilfreicher Weg. In der Radiobranche gibt es auch diesen bösen Spruch, na, fürs Fernsehen hat es nicht gereicht. Also es gibt, ganz oft ist es ja so, dass Radiomoderatoren ganz tolle Stimmen haben. Mhm. Also meistens bei Männern sind die ganz tief und voluminös und bei Frauen sind die einfach unglaublich sympathisch. Muss es ja sein, weil man hat ja nur das Ohr, um sich mit denen zu identifizieren. Und oft ist es halt so, dass im Fernsehen die Erwartungen an das Aussehen doch sehr hoch sind und deshalb nicht alle, die beim Radio sind, es ins Fernsehen schaffen. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man schon mal im Radio gearbeitet hat, ganz einfach, was die Sprache angeht, was die Formulierung angeht etc. Da ist der Einstieg im Fernsehen tatsächlich leichter.
Ja, okay. Das heißt, bei dir war es aber dann so, Radio 5 Jahre, dann Fernseh und dann wieder beim Radio sozusagen.
Genau, und dazwischen habe ich ja meine Kinder bekommen und da war dann auch klar, irgendwann ist die Haltbarkeit ist. Beim Fernsehen ist es halt auch so, entweder du bist extrem gut und machst dann deine Karriere oder du bist halt eine Rampensau. Und ich war die Rampensau nicht und so gut war ich dann nun auch wieder nicht. Und deshalb hat sich das mit dem Fernsehen dann irgendwann für mich auch erledigt.
Ja, mega interessant, weil man sieht zwar irgendwie Leute so im Fernsehen, aber wie man dahin kommt, das ist wahrscheinlich ein sehr langer Weg auch, schwieriger Weg. Ist halt spannend zu hören, wie das so funktioniert. Aber ich denke, Radio macht dir sehr viel Spaß, oder?
Radio macht total viel Spaß, weil beim Radio ist es so, dass man alleine die Knöpfe drückt. Beim Fernsehen ist man, also was beides gleich ist, Moderatoren sind immer, einer von meinen Chefs hat mal gesagt, wir sind die mit den Püscheln am Rand. Wir stehen am Spielfeldrand und sind die mit den Püscheln. Und das ist auch richtig so. Wir sind Verkäufer. Wir verkaufen etwas, entweder uns selber oder unsere Musik oder im Fernsehen den Beitrag, den Sender. Irgendwas verkaufen wir immer. Und beim Fernsehen ist natürlich die Spannbreite sehr viel größer, also was du verkaufen musst, beziehungsweise da wirst du auch mitverkauft. Und beim Radio kannst du selber verkaufen. Das heißt, du kannst selber entscheiden, was du sagst, wie du es sagst, wann der Titel gestartet wird, wann die Nachrichten anfangen. Und beim Fernsehen bist du viel mehr abhängig von anderen. Das heißt, es ist ein bisschen selbstständiger, das Radio.
Ja, ja, cool. Und innerhalb dieser 25 Jahre hast du dann auch irgendwann, habe ich gesehen, und das finde ich mega interessant, die Heilpraktiker-Ausbildung wahrscheinlich gemacht. Wie kam es denn dazu?
Das war so, dass ich ich habe immer, seitdem ich von der Schule runtergegangen bin und dann beim Radio angefangen habe, habe ich immer freiberuflich gearbeitet. Ich war immer selbstständig und habe auch meine Kinder in der selbstständigen Zeit bekommen. Das heißt, es musste immer alles relativ schnell gehen. Also von wegen Mutterschutz oder ein bisschen Elternzeit oder so war nicht. Sondern ich habe immer mir zwar Hilfe geholt, also wir hatten ein Au-pair-Mädchen, aber ich habe immer durchgearbeitet. Und dadurch, dass du als Freiberufler beim Fernsehen natürlich auch nie weißt, wie lang es läuft, nimmst du alle Schichten, die du kriegen kannst. Das heißt, ich habe echt gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Dann noch die Kinder zu Hause, dann wollte ich auch noch eine gute Ehefrau sein, etc., etc. Na, es kam, wie es kommen musste. Meine Kinder würden sagen, klassischer Mental Breakdown. Das okay. War ungefähr, da war mein jüngster Sohn gerade geboren. Das muss also jetzt 13 Jahre ungefähr her sein. Und dieser Mental Breakdown kam im Urlaub, wie es immer so ist. Und dann war klar, okay, da muss ich was ändern. Für mich, ich war dann wirklich ganz weinerlich und echt so Burnout-mäßig. Das war echt scheiße. Und dann habe ich mir Hilfe geholt, bin zu einer Psychotherapeutin gegangen und die hat innerhalb kürzester Zeit mir den Kopf gewaschen und hat mir ganz viel von dieser typischen Frauenverantwortung, nenne ich es mal. Also wir Frauen denken ja immer, wir müssen im Job gut sein, wir müssen uns um die Kinder kümmern, wir müssen uns um den Haushalt kümmern, um einkaufen, Wäsche waschen und eine gute Ehefrau müssen wir auch noch sein und sexy sollten wir auch noch sein. Und die hat mich auf den Top gesetzt und hat da wirklich innerhalb kurzer Zeit mir klar gemacht, nee, so funktioniert es nicht, das Leben. Also du musst da ein bisschen von dem Druck einfach rausnehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann beim Radio damals schon gearbeitet und habe ein bisschen weniger einfach gearbeitet. Das ging dann auch. Natürlich hat der Chef nicht Juhu geschrien und mein Mann hat auch erstmal gesagt, naja, Moment, dann gibt's aber ja weniger Geld und so, können wir uns das leisten. Aber es hat natürlich alles geklappt. Und nachdem ich dann wieder so im Fluss war, dachte ich mir, Mensch, es ist so krass, wie man innerhalb von kurzer Zeit mit so ein bisschen Stellschrauben im Hirn, im Unterbewusstsein, Sachen verändern kann. Und da war klar, ich möchte das gerne auch mehr verstehen und lernen. Also gar nicht in Bezug auf, ich möchte das irgendwann mal als Job machen, weil ich habe ja eigentlich einen anderen Job. Ich wollte es einfach für mich machen. Und deshalb habe ich diese Heilpraktiker-Psychotherapie-Ausbildung gemacht.
Spannend. Das wusste ich dann so noch gar nicht. Das ist, glaube ich, auch heutzutage sehr wichtig, weil wir haben bei uns so wirklich 80% tatsächlich Frauen, die uns da folgen, beziehungsweise Kunden und so weiter sind. Das haben wir ja am Anfang gar nicht gedacht. Dachten ja, wir machen hier Pilzkakao für mehr Performance und das ist dann für Unternehmer und Leistung und so weiter. Aber wir haben uns ja selber, ich sag mal, weiterentwickelt. Deswegen lass uns da nochmal, wenn du sagst, vor 13 Jahren so eine Art Burnout. Wie kann man das, also hast du da noch, wie war das damals sozusagen, als das diagnostiziert wurde oder es wurde wahrscheinlich gar nicht diagnostiziert? Wie hast du das gemerkt, dass da jetzt so ein Limit erreicht ist? Und wie hat sich das angefühlt?
Also meine Therapeutin nannte es depressive Phase. Mhm. Also das war so die Diagnose von ihr. Ich habe es gemerkt, ganz krass in einem, also ich war im Urlaub, wir waren im Urlaub mit der Familie, mit den Schwiegereltern auch und es war ein Ferienhaus und wir hatten damals, ich glaube, nur einen Hund, aber ich war meistens für die Kinder zuständig und es war, ich weiß nicht was, es war irgendwie wahrscheinlich so die Zahnpastatube oder irgendwas und ich habe mich gestritten, ich glaube mit meiner Schwiegermutter auch und mit meinem Mann und überhaupt mit allem und ich bin rausgegangen aus diesem Ferienhaus und bin an den Strand gegangen und dachte dann so, also habe natürlich Rotz und Wasser geheult und habe dann da gesessen lange und dachte mir, okay, was ist denn, wenn ich einfach nicht mehr zurückgehe? Und wenn ich einfach was anderes mache, wenn ich einfach irgendwie, keine Ahnung. Und da dachte ich mir, ups, das ist kein guter Gedanke. Mhm. Und diesen Gedanken, also ich bin dann wieder irgendwann natürlich nach Hause gegangen und habe dann erstmal 2 Tage im Bett verbracht und wollte auch nichts hören und nichts sehen. Und irgendwann habe ich mich dann wieder darappelt und das hat mich aber echt beschäftigt, weil ich mir dachte, nee, das kann nicht gut sein, wenn du so Gedanken hast. Und nachdem dieses Weinerliche und dieses Gefühl, ich komme aus diesem Hamsterrad nicht raus, ich komme damit einfach nicht mehr klar, nachdem das nicht besser wurde, habe ich dann gesagt, okay, dann hole ich mir einfach eine Therapeutin. Und zum Glück habe ich auch eine gefunden. Ich habe damals Nachmittagsdienst gehabt, also ich habe im Radio die Nachmittagsschicht gehabt. Das heißt, ich hatte vormittags frei. Dadurch hatte ich das Glück, dass ich relativ schnell eine Therapeutin gefunden habe, weil die Vormittagstermine natürlich auch in der Psychotherapie also einfacher zu kriegen sind, als die am Nachmittag, wenn alle Zeit haben.
Ja, okay, das ist, denke ich, für viele sehr relevant. Also ich denke, bei dir war es jetzt natürlich ein sehr dramatisches Erlebnis, was dein Leben verändert hat. Aber ich glaube, auf diesem Weg dahin befinden sich vielleicht mehr Frauen, als sie vielleicht denken. Weil was würdest du jetzt, wenn man das mal so, du bist ja jetzt selber Heilpraktikerin der Psychotherapie, gehen wir nachher nochmal drauf ein, was das eigentlich überhaupt ist, aber und deine Therapeutin hat dir ja auch Dinge geraten, wenn du jetzt von der heutigen Situation dir selber sozusagen was raten würdest, was wäre das in Bezug auf, es gibt ja, man hört ja immer mehr Emanzipation, die Frau soll Karriere machen, Frauen sollen an die Front, nenne ich es mal. Auf der anderen Seite haben wir aber auch hier zum Beispiel im Summit auch schon mehrere Fälle gehabt, wo genau das passiert ist, dass sich Frauen sozusagen dann irgendwelche imaginären Ziele gesetzt haben und daran so ein bisschen verbrannt sind. Und in dem Spannungsfeld, glaube ich, ist es für viele schwierig, sich zu identifizieren, was mache ich jetzt als Frau überhaupt? Aber was würdest du jetzt nach den 13 Jahren als Heilpraktikerin sozusagen dir selbst raten? Und was hat dir deine Therapeutin geraten?
Es ist tatsächlich relativ einfach. Mehr von dem, was dir gut tut und weniger von dem, was dich stresst. Mhm. Also das Ziel muss sein, und so einfach ist es, morgens mit einem Lächeln aufzuwachen und abends mit einem Lächeln ins Bett zu gehen. Wenn dazwischen gibt es immer gute Tage und es gibt schlechte Tage. Aber wenn ich morgens aufstehe und denke, ja, ich freue mich auf den Tag, und wenn ich abends ins Bett gehe und denke, ja, das war ein guter Tag, dann war es ein guter Tag. Und das muss das Ziel sein. Nicht mehr und nicht weniger. Das klingt einfach, aber das ist viel verlangt. Weil gerade wenn man in diesem Hamsterrad drin ist, möchte man sich's ja nicht eingestehen. Das ist ja von Frauen tatsächlich auch ein großes Problem, dass wir uns schwer damit tun, Hilfe anzunehmen, weil wir auch so erzogen wurden. Natürlich, wir sollen, wie du schon gesagt hast, wir sollen alles auf einmal machen und alles auf einmal können. Und das muss man einfach runterbrechen. Und wenn man dann sagt, okay, und das ist für jeden unterschiedlich. Also das Hamsterrad, man muss es ja nicht komplett verlassen. Man muss es vielleicht einfach nur ein bisschen langsamer machen. Da ist der Weg dahin für jeden unterschiedlich. Aber tatsächlich muss das Ziel sein, morgens aufzuwachen mit einem guten Gefühl und abends mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen.
Und das heißt für die eine Frau vielleicht tatsächlich die Karriere oder für die andere Frau Karriere und Kinder, so wie es bei dir wahrscheinlich war, ne?
Genau, das ist für jeden unterschiedlich.
Ja, das ist cool zu hören, weil ich glaube, da ist auch viel, wir hatten auch die Javi Hameister zum Beispiel, die hatte auch ihre Hashimoto-Diagnose mit dem ersten Kind und dann auch so eine Art Burnout etc. Ähnliche Geschichten hier schon gehört. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig auch, das zu verdeutlichen. Also das war dein Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, ich muss hier so ein bisschen das Gas wegnehmen. Und da ging das die Tür auf und du hast das für dich selbst erkannt als, ich nenne es jetzt mal, Superkraft der Natur, die du nutzen kannst. Und dann hast du eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, der Psychotherapie, das ist ja eine spezielle Ausbildung, aber die dauert auch ganz schön lange. Also was ist denn jetzt der Unterschied zum normalen Heilpraktiker und wie lange hat das gedauert?
Der normale Heilpraktiker ist, den schiebe ich, glaube ich, auch schon seit 13 Jahren so links neben mir mit. Also ja, den wollte ich eigentlich immer machen, aber der ist so umfassreich. Ich habe es auch immer wieder angefangen, dann habe ich mir mal so ein Buch gekauft. Der ist echt krass. Also das ist eigentlich ein Arzt, nur halt einfach naturheilkundlich. Und der Psychotherapie-Heilpraktiker ist einfach da geht es nur um die Psyche. Also alles, was mit der Psyche zu tun hat, alle Krankheiten. Das ist eigentlich kurz gefasst. Und ja, er ist auch extrem umfangreich. Und als ich dieses Studium angefangen habe, das war ein Fernstudium, weil dadurch, dass ich immer gearbeitet habe, konnte ich ja nicht irgendwo eine Uni oder so besuchen. Und als ich angefangen habe mit diesem Fernstudium, war für mich auch nicht klar, dass ich den Abschluss vorm Gesundheitsamt mache. Weil ich wusste, dass gerade in Berlin und Brandenburg, und ich bin Brandenburg, ich glaube 85% durchfallen beim Gesundheitsamt. Und da dachte ich mir, okay, das muss ich mir eigentlich nicht antun, wenn ich eh nicht damit arbeiten möchte. Aber je mehr ich es dann durchgeackert habe, dachte ich mir, naja, jetzt will ich es auch wissen. Und dann habe ich es halt doch gemacht.
Ja, cool. Und wie lange hat das ungefähr gedauert? Wie kann man das?
Ich habe mir Zeit gelassen. Ich glaube, das hat insgesamt, ich glaube, 2 Jahre, würde ich sagen, hat es gedauert.
Ja, der Heilpraktiker, ich habe auch mal geguckt, da dauert in Vollzeit, glaube ich, 3 Jahre. Ne? Das ist absolut krass.
Ja,
wild. Also da, wir haben auch ein paar Heilpraktiker hier dabei gehabt. Wir sind ja große Fans geworden.
Ja, ich auch.
Ja, deswegen cool hier auch mal Psychotherapie als speziellen Heilpraktiker dann sozusagen zu verstehen. Und also ist ein bisschen weniger umfangreich, weil nur, was ja auch schon extrem krass ist, die psychischen Faktoren da aufgenommen werden. Und da finde ich eine Sache besonders interessant, die wir hier noch gar nicht besprochen hatten. Das ist die Hypnose, was du ja als, ich sag mal, zentrales Tool, würde ich es jetzt mal nennen, verwendest. Und das ist ja auch so ein Begriff, der ja stark mit Vorurteilen besetzt ist. Man stellt sich dann so vor, wie in diesen alten Fernsehshows, dass da jemand so schnippt und dann machen alle so die Augen zu und machen lustige Dinge. Ich glaube, du meinst damit aber was anderes.
Ja, es ist total lustig, weil also als ich fertig war mit dem Heilpraktiker der Psychotherapie und das Studium praktisch abgeschlossen habe, da gab es dann so einen Abschließbrief von der Uni. Und da stand drin, da wird dir dann so empfohlen, was man jetzt machen kann und wo man sich weiterbilden kann. Und da stand eben auch Hypnose. Und Hypnose war für mich damals so, auf gar keinen Fall, hallo, das ist so Esokram und wir trinken Fencheltee und stricken unsere Socken und so, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und es stand aber ganz explizit so mit Ausrufezeichen. Dann dachte ich mir, naja gut, ich kann ja nicht über irgendwas urteilen, was ich nicht selber ausprobiere. Dann habe ich eine Hypnose, ich wollte es immer ausprobieren. Und dann habe ich das mal gebucht bei so einer Frau und die hat angefangen, mich zu hypnotisieren und ich war total aufgeregt, weil ich, wenn man dann da liegt, dann will man ja auch nicht scheitern. Also man denkt ja auch, okay, das muss dann auch funktionieren. Man will ja nicht irgendwie, das ist ja dann peinlich. Und am Anfang der Hypnose, das ist relativ oft so oder das ist gang und gäbe, hat sie zu mir gesagt, okay, hier am Arm, stell dir mal vor, da mache ich jetzt einen Luftballon fest. Mehrere Luftballons. Und dieser Luftballon wird dann von alleine deinen Arm in die Höhe machen, so nach oben ziehen. Okay, und sie erzählt mir da was vom Luftballon und ich sitze da, beziehungsweise ich lag und dachte mir so, okay, wie soll denn das funktionieren? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Gott, und das muss ja ein riesen Luftballon sein. Und dann habe ich am Ende mir den Weltluftballon vom Potsdamer Platz in Berlin, habe ich mir vorgestellt und dachte mir, okay, der wird ja wohl in der Lage sein, den Arm hochzubringen. Und während ich dann also völlig krampfhaft versucht habe, dass das irgendwie passiert, habe ich das Gefühl gehabt, als hätte mir jemand, du kennst doch diese Luftmatratzen, wo man sich so draufstellt und die Pumpen, wo man sich so draufstellt und ne, so. Und ich hatte das Gefühl, als hätte jemand das hier drunter geschoben und würde meinen Arm nach oben pumpen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es gezogen wird, sondern ich hatte das Gefühl, dass es ganz langsam von unten nach oben gedrückt wird. Mhm. Und das war echt spooky, weil ich in dem Moment verstanden habe, boah, krass, da passiert was. Das mache ich nicht selber. Das ist auch nicht so, wie sie es gesagt hat, aber es passiert etwas in meinem Körper, mit meinem Körper, was ich nicht bewusst steuere. Und da war für mich klar, das muss ich auch lernen. Und dann habe ich mich ausbilden lassen, hauptsächlich in der medizinischen Hypnose, und bin heute noch, nachdem ich es jetzt fast schon, ja, es sind ja doch schon auch schon ein paar Jahre, immer noch überrascht, wie krass das tatsächlich und wie einfach es funktioniert, innerhalb kurzer Zeit Besserung zu kriegen.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Auch obwohl du dich sozusagen innerlich so ein bisschen dagegen gewehrt hast, hat das funktioniert. Weil vielleicht gehen wir mal so drauf ein, wie funktioniert das überhaupt, dass man jetzt da jemanden hypnotisiert und dann passiert irgendwas, was auch immer da passieren soll. Weil wir haben da auch schon in Workshops über Schlaf hier mit unseren Kunden sozusagen schon mal ein bisschen was ausprobiert. Nicht Hypnose, aber es gibt ja diese Schlafphasen. Und da haben wir schon mal die Gehirnwellen uns angeguckt. Und so wie ich das verstanden habe, müsste ja diese, also der analytische Verstand so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann kannst du als Hypnotiseurin, so nennt man dich dann ja, mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. So habe ich das jetzt ganz naiv verstanden. Ist es richtig oder wie funktioniert das jetzt überhaupt?
Genauso ist es richtig. Du hast es eigentlich tatsächlich sehr gut erklärt. Deswegen ist, finde ich zum Beispiel bei Hypnose auch immer ein kostenloses Erstgespräch wichtig. Also immer, wenn ich einen neuen Klienten habe, dann treffe ich mich mit ihm und das kostet nichts. Ganz einfach, weil ich wissen muss, wie liegt der mir denn? Kann ich mit dem überhaupt arbeiten? Weil eine Hypnose ist ein sehr intimer Moment. Weil derjenige, der hypnotisiert wird, muss sich entspannen. Und stell dir vor, du bist in einem super tollen, teuren Wellnesshotel und hast eine Massage gebucht und freust dich auf diese Massage. Und dann gehst du in diesen Raum und legst dich hin und der Masseur kommt rein und der ist dir, warum auch immer, unfassbar unsympathisch. Das kann der beste Masseur der Welt sein. Du wirst dich nicht entspannen können. Es werden keine schönen 30 Minuten. Ganz einfach, weil die Sympathie nicht da ist. Also das Zwischenmenschliche, die Energie, die zwischen uns ist. Und das ist bei der Hypnose ganz, ganz wichtig. Und wenn das da ist, also wenn beide sich einig sind, zusammen zu arbeiten, dann geht man in einen Entspannungszustand. Und dieser Entspannungszustand ist überhaupt nicht dramatisch. Das ist, jeder, der meditiert, macht nichts anderes. Es ist so, dass du dich fühlst, als wäre es Sonntagmorgen, du liegst im Bett, du hast die Augen geschlossen, du riechst den Kaffee, du hörst die Geräusche auf der Straße, aber es ist so gemütlich, dass du die Augen nicht aufmachen möchtest, sondern es ist einfach gerade so schön. Für uns als Hypnotiseure ist es super toll, wenn derjenige, der da liegt oder sitzt, ist ja ganz unterschiedlich, wenn da anfängt, der Magen zu grummeln. Magengrummeln ist nämlich tatsächlich, außer man hat großen Hunger, ein Zeichen für Entspannung. Das heißt, die ganzen Organe und alles lässt so nach. Mhm. Und dann kann ich tatsächlich direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten.
Das ist spannend. Was ist denn, was würdest du sagen, ist jetzt der grundlegende Unterschied zur Meditation?
Gibt es nur einen einzigen. Es gibt einen Reiseführer und das andere ist, du machst die Reise alleine.
Okay, also das Ziel ist wirklich dasselbe. Ich möchte den analytischen Verstand so weit beruhigen, dass ich entweder in der Meditation selber den Kontakt zum Unterbewusstsein habe. Mhm. Viele machen ja eigentlich auch, machen Meditation einfach als Entspannungsübung, weil das ist ja unglaublich entspannt einfach. Und du bist jetzt aber als Hypnotiseurin in der Lage, dann mit meinem Unterbewusstsein zu kommunizieren oder interagieren. Mhm. Was macht man denn da jetzt überhaupt im Unterbewusstsein?
Zum Beispiel ist so ein ganz klassisches Ding. Wir arbeiten ja mit Bildern in der Hypnose, mit Gedanken, die einem kommen. Und oft ist es so, dass wenn ich jemanden habe, mit dem ich zusammen arbeite, wenn ich dich frage, wie geht es dir heute? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Dann fängst du an zu überlegen und dann antwortest du mir. Wenn ich das Unterbewusstsein frage, also wenn der entspannte Zustand da ist und ich frage das Unterbewusstsein, das macht man meistens so mit dem Schnippen, was ist das Erste, was dir einfällt? Dann kommt spontan irgendein Bild, mit dem du nicht unbedingt gerechnet hast. Ganz einfach, weil dein Unterbewusstsein gerade dieses Bild hat und dir zeigt. Und dann arbeiten wir damit. Und das kommt dann immer darauf an, worum es geht.
Das heißt, die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein ist dann in Form von Bildern. Und damit du aber weißt, was derjenige jetzt da überhaupt sieht, muss er es dir dann beschreiben.
Genau. Also es gibt natürlich verschiedene Arten der Hypnose. Also wenn ich jetzt mit dir, das ist eine ganz klassische Arbeit, Hypnosearbeit, da redest du mit mir, da sprichst du mit mir, aber es gibt auch andere Sachen, Hypnosereisen oder Trance-Reisen, bekannte, die helfen einfach bei der Meditation oder helfen einfach bei der Entspannung und selber so ein bisschen sich wieder auf die Füße zu stellen. Das gibt es auch. Aber in der Arbeit ist ein großer Teil auch mitsprechen,
ja. Ja, es ist spannend. Ich glaube, das, um das vielleicht bildlich zu machen, wir hatten es im Schlafworkshop auch, so kurz bevor man einschläft und man hat noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen wach. Da kommt ja auch manchmal so Sachen hoch. Das sagt man ja auch extra so. Es kommt wahrscheinlich aus dem Unterbewusstsein irgendwie hoch. Da ist aber auch manchmal ziemlich wirres Zeug so dabei. Ist es dann, also kommt dann so ein Bild, wo man sich selbst sieht und da, wenn du jetzt fragst, wie geht's dir, da sieht man sich selbst und man hat halt so eine exakte Antwort oder ist da viel so, wie soll ich sagen, wirres Zeug, was du entschlüsseln musst?
Es ist teilweise wirres Zeug, was wir gemeinsam entschlüsseln müssen. Und also ich kann dir zum Beispiel gerade ein Beispiel sagen von einer Klientin, die ich gerade aktuell betreue. Der geht psychisch nicht besonders gut und sie konnte aber nicht so richtig einordnen, wie es ihr geht. Und wir sind erstmal in die Trance reingegangen und sie hat gesehen als allererstes, also man geht immer so erstmal an einen guten Ort, um sich sicher zu fühlen. Also man sucht sich dann irgendwie einen Strand aus oder das nennt man den sicheren Ort. Und da ist sie auch hingegangen und wir sind gemeinsam dort gewesen und auf einmal kam eine riesige Krake. Eine riesige Krake mit ganz vielen Armen, die sie bedroht hat. Und es war ganz klar für uns beide in dem Moment, was diese Krake bedeutet, wer diese Krake ist. Sie ist nämlich auch in diesem extremen Hamsterrad drin mit noch ganz vielen anderen Problemen. Und diese Krake ist einfach ihr eigenes Ich, ihr Innerstes, dass ihr sagt, du musst was ändern. Ich komme hier nicht klar mit diesen 1000 Armen. Ich bedrohe dich, ich werde dich sonst ersticken. Und da müssen wir dann anfangen und versuchen, diese Krake praktisch irgendwie klein zu kriegen.
Das ist ja mega spannend. Also es sind wirklich auch so, ich nenne es mal so archetypische Bilder, die du dann irgendwie erkennst.
Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Fantasie. Jeder hat seine eigene Art, mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren.
Ja, es ist echt spannend, weil mich interessiert das selber auch sehr, das ganze Thema. Also Meditation ist bei mir so gängige Praxis, aber die Hypnose, dass sozusagen jemand anderes in mein Unterbewusstsein eintaucht, das finde ich mega interessant, weil dann kann man sich mit demjenigen ja auch darüber austauschen, was es, glaube ich, sehr, sehr effektiv machen kann, gerade wenn es um solche Sachen geht, die du jetzt gerade angesprochen hast. Aber was mich da jetzt auch nochmal bei deiner Story fasziniert hat, du hast dich ja selber so ein bisschen dagegen gewehrt, also du, mit diesem Arm, der dann nach oben gehen sollte. Dein analytischer Verstand ist ja an. Hast du eine Erklärung dafür, warum das dann trotzdem funktioniert hat bei dir?
Ich denke mal, mein Unterbewusstsein hat einfach gesagt, ey, jetzt mach dich mal locker.
Okay.
Und dann hat es funktioniert.
Ja, das ist cool. Das ist auf jeden Fall ein Mega-Thema. Also Hypnose bringt vor allem in ganz vielen Bereichen, da gibt es ja auch ganz viel Forschung zu, echt viel. Und du kannst damit dann einiges anstellen. Und ich war auf deiner Website so ein bisschen unterwegs und habe da auch nochmal so einen Begriff entdeckt, den ich noch nicht kenne. Vielleicht kannst du mal, ich denke, es hängt stark damit zusammen mit Hypnose, EDMR. Was genau ist das und was machst du damit?
Der richtige Begriff ist Eye Movement, irgendwie. <Okay. lacht> Das ist noch spookier als, okay, als die eigentliche Hypnose, weil die EMDR benutzt du, also das ist nur ein Finger. Du folgst mit offenen Augen dem Finger, der von rechts nach links zeigt, und dadurch, und zwischendrin schließt du die Augen, und dadurch können sich traumatische Ereignisse verändern in der Erinnerung. Weil das Problem ist mit unserem Gedächtnis, dass unser Gedächtnis sich alles, was schlimm ist, extrem gut und extrem lange merkt. Das weiß jeder, der einen Arbeitstag hatte und abends nach Hause geht. Es können dir 25.000 tolle Sachen passiert sein, aber dich muss der Chef nur einmal anraunzen, dann ist das ist die Situation, die du dann abends beim Abendessen erzählst. Wenn jemand gefragt wird, wie war dein Tag, fällt dir als erstes ein, der Chef hat mich angeraunzt und nicht die 25.000 anderen Sachen, die echt super schön waren. Also unser Gehirn ist darauf programmiert, kommt noch von früher, weil früher Säbelzahntiger etc., dass wir uns die schlechten Sachen merken. Das Problem ist aber, dass wir uns so viel merken, dass diese Geschichte, diese schlechte Geschichte wird immer größer und immer intensiver. Wenn jetzt beispielsweise ein Trauma ist, dann besteht die Gefahr, dass diese Geschichte noch schlimmer wird im Laufe des Erzählens, je öfter man es erzählt und je öfter man wieder hochholt, als es eigentlich ist. Und mit dem EMDR hat man eine Möglichkeit, dieses praktisch wieder umzudrehen. In dem Moment, es klingt wirklich spooky, aber es funktioniert, wenn du, sagen wir mal, die Krake.
Ja.
Wir sind in dieser Krake, in dieser Situation mit der Klientin und wir kommen nicht weiter, wir können irgendwie nicht weiterarbeiten. Dann sage ich ihr, sie soll kurz mal die Augen aufmachen, dann mache ich hier diese EMDR-Bewegungen, dann schließt sie die Augen wieder und ich frage sie, hat sich die Situation verändert? Und ganz oft hat sich dann die Situation verändert, also wir können dann wieder einen Schritt weiterarbeiten. Und das ist praktisch noch ein weiteres Tool, wie man in der Hypnose sehr gut, gerade in der traumatischen, wenn es um traumatische Erfahrungen geht, weiterarbeiten kann.
Okay, und das ist, ich habe es gelesen auf deiner Website, auch mega spannend, das hat ja dann damit zu tun, dass du diese REM-Phase, die haben wir auch im Schlafworkshop natürlich behandelt. Wir wollen natürlich nicht zu sehr in diese Fachbegriffe reingehen, aber wenn wir träumen, dann fängt diese Phase an und die Augen bewegen sich ja hin und her. Mhm. Und mit diesem Finger folgen, simulierst du das dann im Prinzip? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so genau. Also mit den wissenschaftlichen Hintergründen, das habe ich immer nur, ich habe es gelernt, ich habe es gelesen, aber ich habe es auch relativ schnell wieder vergessen. Aber das klingt eigentlich logisch, ja. Also es ist tatsächlich nur so die Augenbewegung. Es muss relativ unangenehm sein. Also man kann es auch nicht lange machen. Meistens so 30 Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute. Das merkt man ja dann, wie anstrengend es für den Gegenüber ist. Und es muss ein bestimmter Abstand sein und so. Aber ich bin immer der Meinung, wenn es funktioniert, dann hilft's.
Ja, mega cool. Weil die Augen, es ist auch so ein Ding, das verstehe ich auch noch nicht so gut. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wer es war. Ich hatte mehrere Leute, die über Bewegung viel sprechen und auch so Movement und wie nennt man das? Beweglichkeit und so weiter, solche Coaches. Und die haben gesagt, die Augen sind echt sehr unterschätzt. Und dadurch, dass wir immer auf irgendeinem Bildschirm starren, werden die auch träger. Und man kann tatsächlich mit irgendwelchen Bewegungen des Auges den verschiedene Gehirnareale tatsächlich relativ einfach ansteuern. Und ich habe die Vermutung, dass das irgendwie so funktioniert. Genau weiß es auch keiner. Also es gibt zu diesem, durch den Schlaf weiß ich das beim Rapid Eye Movement, da weiß auch noch keiner so genau, warum da auf einmal die Augen so wild anfangen sich zu bewegen. Aber es ist mega spannend. Also alles, was noch nicht so erforscht ist, fasziniert mich immer umso mehr. Ja. Deswegen habe ich das bei dir entdeckt. Sehr cool. Vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Unterbewusstsein. Du sagst Traumata auflösen etc. Was ist denn eigentlich ein Trauma und wo finden wir die? Also finden wir die dann in dem Unterbewusstsein?
Na, ein Trauma ist in dem Moment, wenn du etwas abspeicherst, was dich traumatisiert hat, also was dich geschockt hat, was dich nachhaltig verändert hat. Das ist ein Trauma. Das kann ein schwerer Unfall sein. Das kann aber auch beispielsweise viele kleine Traumata, Spinnenphobien beispielsweise kommen durch viele Traumata, die einfach in der Kindheit passiert sind, dass man einfach abgespeichert hat, irgendwo ist eine Spinne, die Mutter schreit, ich schreie, abgespeichert, oh Gott, Spinne ist ein riesengroßes Thema. Und so kann man diese Trauma, das ist ein Traumata, also ist ganz unterschiedlich. Kann kleines sein, kann großes sein.
Und das Schlimme daran, so wie ich es verstanden habe, was heißt schlimm, das perfide ist, dass es man das manchmal bewusst gar nicht weiß, weil das ja im Unterbewusstsein ist. Das heißt, eine große Funktion ist wahrscheinlich auch Hypnose. Du guckst dann wahrscheinlich erstmal, was ist da so los, und dann kommt sowas hoch. Und mit verschiedenen Tools kannst du das dann auflösen. Und das ist ein, also wenn ich so ein Trauma habe und ich weiß es nicht, oder ist das ein häufiger Case, dass es dann so ist, oh, da kommt was hoch, das wusste derjenige gar nicht. Und was passiert dann, wenn du das gelöst hast? Also was spürt er dann für Veränderungen? Hast du da irgendwie Beispiele?
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es gibt ja in der Hypnose machen inzwischen wirklich sehr viele Leute. Was auch gut ist, weil das ist auch okay. Allerdings würde ich doch immer darauf achten, dass man sich einen Therapeuten sucht, der die Hypnose macht und nicht nur jemanden, der Coach ist. Also erstmal muss die Sympathie stimmen, aber es sollte auch ein Therapeut sein, der einfach die medizinischen Grundkenntnisse der Psyche beherrscht. Weil es kann natürlich sein, dass da ein Trauma hochkommt, was schon so viele Jahre zurückliegt und derjenige kann sich nicht daran erinnern, und dann kann es in der Hypnose auch zu Überreaktionen kommen. Also, dass in der Hypnose geweint wird, ist oft so, aber es kann auch richtige Heulkrämpfe geben. Es kann auch so sein, dass derjenige sich dann in dieser Situation verhaftet und richtig Panik bekommt. Und dann muss man in der Lage sein, als Therapeut ihn da auch wieder rauszuholen, und zwar ruhig und sich nicht verunsichern lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil keiner weiß, was versteckt in unseren Erinnerungen da irgendwo aus der Kindheit oder sonst wo versteckt liegt.
Ja, okay. Also das ist dann, man kann das hervorholen und dann eben mit deinen Tools bearbeiten. Das heißt, einmal Hypnose, dann als Zwischentool nenne ich es mal dieses EMDR mit den Augen. Mhm. Und dann ist es aber auch wichtig, und das machst du auch, dass wahrscheinlich im Gespräch als Coaching, nennen wir das jetzt mal, zu verarbeiten sozusagen, also zu integrieren in den Alltag. Das machst du also auch.
Ja, weil es ist natürlich dann, das gehört dazu. Oft ist es auch so, dass jemand zu mir kommt beispielsweise, möchte abnehmen. Und wir unterhalten uns und dann stelle ich relativ schnell fest, naja, also das Abnehmen ist vielleicht tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Und in der ersten Hypnose, man macht dann so eine Art Blockadenlösung, kann es durchaus sein, dass dann die tatsächlichen Probleme ans Licht kommen. Und dann ist es natürlich so, dass man erstmal daran arbeiten muss und dann am Ende kann man sich ums Abnehmen kümmern beispielsweise. Also da gehört immer noch ein ganzer Rattenschwanz dazu. Deshalb finde ich es, wie gesagt, auch so wichtig, dass da jemand ist, der sich auskennt und nicht eben, ich meine, ausgenommen ist die Rauchhypnose. Also die Rauchhypnose, das ist wirklich was, das kann jeder. Innerhalb am Wochenende lernt man das. Das dauert 2 Stunden, dann kann das jeder. wirklich so. Und es funktioniert dann auch wirklich bei jedem. Also ich würde abraten von Massenrauchentwöhnungen, also so von wegen 10 Leute sitzen in
einem Raum. Das gibt's auch.
Das gibt's auch. Finde okay. Ich jetzt, also da ist die Erfolgsquote auch hoch, aber würde ich einfach, nee, also mach es, aber da reicht's auch, wenn es ein Coach ist, weil das kann wirklich jeder. Aber alles, was dann so, weißt du, zu mir kommen ja auch Leute, wie du schon am Anfang des Gesprächs gesagt hast, die Hypnose ist ja durchaus mit Vorurteilen behaftet. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, sind sowieso zu 99% Mundpropaganda. Das heißt, jemand hat mich empfohlen, der hat empfohlen. Und dann ist es so, dass die Hypnose sowieso erst in Betracht kommt, wenn alles andere gescheitert ist, wenn es nicht weitergebracht hat. Und dann kommen die Leute zur Hypnose. Also deshalb sind die Probleme, die dann bei mir auftauchen, natürlich auch ganz andere.
Ja, also die Rauchentwöhnung funktioniert auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so eine safe Geschichte ist, aber mega cool. Und es ist ein Tool, aber du hast, oder wie kann man sich das vorstellen? Sitze ich dann in einem Zoom-Raum mit dir, ich mache eine Online-Hypnose, funktioniert das?
Na, es gibt Online-Hypnosen, davon halte ich allerdings nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich erstens aus der therapeutischen Sicht, so wie wir es gerade schon besprochen hatten, es wichtig finde, dass ich eingreifen kann, wenn ich vor Ort bin. Ich muss ihn dann auch vielleicht berühren oder so, um ihn aus einer schrecklichen Situation rauszuholen, wenn es traumatisch wird. Und ich finde einfach, die Online-Hypnose ist mir nicht... Ich mache es nicht. Ich halte davon nichts.
Ja, das heißt, ist vielleicht auch für denjenigen, der sich dann ja auch sehr stark öffnen muss, wenn man sitzt dann hier irgendwo vor so einem Laptop und dann ist das Internet weg oder sonstige Geschichten, nicht der große Vorteil in dem Moment. Deswegen machst du das dann vor Ort bei dir.
Genau, also die Hypnose mache ich tatsächlich nur, ich mache Hausbesuche, also ich fahre zu den Menschen hin, in deren Wohnungen. Das ist immer ganz schön, weil dann ist die Entspannung einfach immer noch ein bisschen einfacher. Und ansonsten mache ich Online-Coachings. Das heißt also, in diesen Online-Coachings kann man ja auch ganz schnell, wie wir schon festgestellt haben, Hypnose, Meditation ist der Unterschied nicht besonders groß. Und in diesen Online-Coachings gibt es so, erstmal kann ich sehr gut auf den Topf setzen. Das kann ich online natürlich auch. Dafür muss ich dir nicht unbedingt face-to-face mit Berührung gegenüber sitzen, sondern ich kann auch so die unangenehmen Fragen stellen und man kann Pläne ausarbeiten und überlegen, wo könnte man losgehen. Und sagen wir mal, jemand ist jetzt in Essen und wir haben ein Online-Coaching gemacht, dann ist es meistens nach drei Sitzungen so, dass er wieder safe ist. Das ist auch so, wie ich meine Aufgabe sehe. Weil Psychotherapie, also ein normaler Psychotherapieplatz, dauert natürlich sehr lange. Und in diesen drei Sitzungen schaffe ich es meistens, die Leute so zu stabilisieren, dass sie die Zeit gut überbrücken können, bis sie einen Therapieplatz bekommen. Oder wenn sie sagen, okay, nach diesem Online-Coaching, sie möchten unbedingt doch die Hypnose ausprobieren, dann kann ich dabei helfen, vor Ort einen guten Hypnotiseur zu finden, den ich auch empfehlen würde. So mache ich das.
Ah, cool. Ja, das ist sehr spannend. Ich denke, also du hast dann vor allem so Menschen, die, wie du gesagt hast, die haben schon viel ausprobiert, die haben unterschiedlichste Probleme. Kannst du da irgendwie Beispiele nennen? Also Rauchentwöhnung machst du wahrscheinlich jetzt nicht, das machen andere. Was sind so typische Fälle, nenne ich es mal, wo Leute zu dir kommen und sagen, ah, hier weiß ich nicht so richtig weiter?
Also die Rauchentwöhnung mache ich tatsächlich auch noch, ganz weil das Telefon immer wieder klingelt und sagt, der hat aufgehört zu rauchen, können Sie nicht auch bei mir und so. Weil es ist natürlich so, das spricht sich natürlich super schnell rum. Also man redet natürlich schneller darüber, dass man mit dem Rauchen aufgehört hat, als dass man jetzt keinen Reizdarm mehr hat zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich so etwas, was man in der Mittagspause oder was die Kollegen natürlich mitkriegen, wenn man jetzt da nicht mehr raucht. Genau, was hatte ich jetzt die letzten Male? Den Reizdarm, der ist mir gerade eingefallen, den hatte ich jetzt schon häufiger. Weil es ist ja auch so ein Problem, was viele mit sich rumtragen. Deshalb wahrscheinlich prozentual auch relativ oft bei mir. Flugangst hatte ich jetzt gerade. Dann hatte ich Spinnenphobie. Dann hatte ich, was hatte ich denn noch so? Ja, klassische Depression ist auch oft ein Thema, wobei man da auch immer aufpassen muss, weil bei der Depression ist es auch immer wichtig, wenn die schon zu weit fortgeschritten ist oder wenn man zu sehr schon in diesem Strudel drin ist, dann ist die Hypnose natürlich nicht gut, weil die Hypnose einen ja noch weiter runterfährt. Also dann ist eher ein Coaching ohne Hypnose angesagt beispielsweise.
Okay.
Und dann ist es ganz unterschiedlich. Also gerade auch bei ADHS habe ich auch schon gut mit Hypnose gearbeitet. Ist ganz unterschiedlich. Also wirklich Bandbreite.
Ja, krass, was es da so alles gibt. Ich meine, ist auch vielleicht wichtig für denjenigen, der das jetzt noch gar nicht kennt, zu hören, aha, das und das kann man wirklich mit Hypnose irgendwie angehen. Mhm. Bevor wir zu ADHS kommen, das habe ich nämlich auf deiner Website auch schon entdeckt, finde ich sehr spannend, gerade Reizdarm. Wir haben ja auch die Immunprodukte. Ich hatte selber Probleme mit dem Darm. Die ich lösen durfte und das vor allem mit Darmsanierung. Dann habe ich die Pilzextrakte dafür entdeckt. So sind unsere Immunprodukte überhaupt entstanden. Das war auch mein erster Heilpraktikerkontakt. der sehr ausgiebig war über Jahre damals hinweg. Und das ist auch ein häufiges Thema. Das nimmt auch irgendwie immer mehr Fahrt auf, dass Menschen, also wenn sie Reizdarm haben, dann wissen sie es, dass sie Darmprobleme haben. Aber ich glaube, es gibt noch einen Weg dahin, auf dem war ich auch, wo der Darm anfängt und ja, schwächer wird, nenne ich es jetzt mal, durchlässiger. Also nicht bis zum richtigen Leaky Gut, aber viele Menschen ernähren sich nicht mehr so richtig, wie es vielleicht denn darmgerecht wäre, Bewegung fehlt, Stress zu hoch und so weiter. Kennt ja jeder diese Problematiken, und der Darm war bei mir auch die Ursache für die Allergien, die ich hatte, die ich nicht mehr habe. Und wenn du jetzt sagst, die Hypnose, also Leute mit Reizdarm kommen zu dir, um dieses Problem zu lösen. Ich kenne nur den Ansatz über die Ernährung etc. Was machst du da mit Hypnose?
Na, es kommt darauf an, was der Grund ist für diesen Reizdarm, ne? Okay. Natürlich. Und bei den beiden Patientinnen, die mir jetzt gerade einfallen, die ich gerade parat habe in meinem Kopf, da war es tatsächlich eine psychosomatische Sache. Also spannend. Es war definitiv nur eine psychomatische Geschichte. Und deshalb war das auch, ich glaube auch bei beiden, innerhalb von 3 Mal war das erledigt. Wir haben den Stress reduziert, wir haben das Kino im Kopf, also bei einer Klientin war es so, dass sie einfach keinen Spaziergang mehr gemacht hat. Sie ist nicht mehr einkaufen gegangen, weil sie einfach Angst hatte, dass keine Toilette in der Nähe ist. Mhm. Und hat dann die Supermärkte auch nur danach ausgesucht, wo es eine Toilette gibt. Und wenn da keine war, dann ist sie da nicht hingegangen. Sie ist nicht mehr mit dem Hund eine größere Runde gegangen, weil sie gedacht hat, dann schafft sie es vielleicht nicht. Und das war nur Kino im Kopf. Also das war einfach eine traumatische Erfahrung, die sie ganz offensichtlich irgendwann mal hatte. Die konnten wir ihr in der Hypnose nehmen. Beim Unterbewusstsein, also in der Hypnose, geht ja auch viel darum, negative Erinnerungen, man kann es ja einfach löschen. Man kann es einfach wie beim Computer neu überspielen mit einer neuen Geschichte. Und dann war die Sache erledigt. Also wir hatten auch 3 Sitzungen. Ich habe immer so meine 3 Sitzungen, wo ich merke, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und nach der 2. Sitzung hat sie schon gesagt, oh krass, das ist schon viel besser. Und nach der 3. Sitzung war erledigt. Und ich sage den Klienten ja immer, die sind ja alle hier bei mir im Umkreis. Wenn was ist, ruf mich an, dann komme ich nochmal. Nie wieder was gehört.
Das ist in dem Fall gut. Ja. Das finde ich mega spannend, weil da kann man ja an der Ernährung rumschrauben, wie man will, kann einen Handstand machen, meinetwegen, wenn man diese Ursache nicht kennt, die dann psychisch ist oder im Unterbewusstsein irgendwo rumliegt, und du kannst da hingehen und gucken und die sozusagen dann lösen, dann ist das Problem weg. Das finde ich ultra cool, weil wir haben zum Beispiel auch gemerkt, wir haben Workshops gemacht, ne? Wir nennen das Immunkur. Also wir möchten ja nicht nur die Produkte irgendwie an den Mann bringen, weil wir sagen, das sind vielleicht 20-30% der Gleichung. 80% sind ungefähr so der Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Stress und diese ganzen Themen. Und wir wollten einfach mal 4 Wochen den Darm sanieren. Und wenn ich mir vornehme, den Darm zu sanieren, ist das für mich kein Problem. Ich kann auf Zucker verzichten, ich kann auf Gluten verzichten, auf Milch. Und ich setze mir das als Ziel und mache das einfach. Aber für die meisten Menschen ist das, haben wir dann halt gemerkt, eine massive Herausforderung, weil Zucker unglaublich eine Sucht erzeugt und so weiter, diese ganzen Themen. Und da kommst du mit, ey, ess weniger Zucker, dann wirst du gesund, einfach nicht weiter. Weil die essen halt Zucker aus irgendeinem Grund, weil sie irgendwas kompensieren, wie auch immer. Das ist deine Arbeit im Endeffekt. Deswegen finde ich das, wie mächtig das eigentlich ist, dieses Tool Hypnose, Unterbewusstsein und so weiter, das finde ich unglaublich cool. Und gerade auch beim Reizdarm ist es wahrscheinlich, das wäre noch eine Frage, dass du auch, also du hast ja dann den Heilpraktiker der Psychologie gemacht, nimmt man da auch so Dinge, sind da auch so Dinge dabei wie die Chakren, beziehungsweise so eine Art energetischer Aufbau des Körpers?
Nein. Nee, gar nicht. Man lernt also in dem Heilpraktiker der Psychotherapie tatsächlich nur die Krankheiten, die psychologischen Krankheiten, die es gibt. Und welche Therapiemöglichkeiten. Wobei Therapiemöglichkeiten man auch nicht unbedingt lernt. Da muss man sich dann selber drum kümmern. Aber man lernt, welche Krankheiten es gibt. Okay. Aber nichts, was so aus der ESO-Ecke kommt.
Okay, also nicht, dass da irgendwie Darm ist dann das zweite Chakra etc. Nee. Sowas nicht. Okay, und dann hast du gerade einen Begriff verwendet, du hast den Stress resoziiert. Was bedeutet das?
Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich mich versprochen. Okay. Ich wollte nur sagen, reduzieren wahrscheinlich.
Ja, reduziert, alles klar. Ja, das ist auch ein heißer Tipp. Übrigens auch ja Ziel unserer letzten Säule. Wir haben ja jetzt die vierte Säule im Oktober. Mhm. Und da ist Balance, heißt die Säule. Hallo, wie heißt der?
Das ist Bishop, der hat eigentlich hier oben, muss eigentlich nicht sein.
Ah, okay. Der war auch ein cooler Gast, hat man auch noch nicht. Hallo Bishop. Deswegen Balance, da geht's auch bei unserem Anti-Stress, haben wir auch so identifiziert, als wenn es um Schlaf geht. Ist ja, wir haben ja Schlafprodukte. Die Leute haben massiven Stress und schlafen einfach nicht. Das Immunsystem kommt null zum Zug, wenn man gestresst ist. Funktioniert also auch nicht. Und fokussieren kann ich mich auch nicht, wenn ich dauergestresst bin. Deswegen ein Riesenthema und eine perfekte Überleitung. Und vielleicht dann nochmal, weil ich es auch sehr spannend finde und auf deiner Webseite sehr stark zu finden ist, deine Coaching-Angebote richten sich vor allem dann auch an Erwachsene, Kinder etc., Partner, sehe ich hier, Menschen mit ADHS. Was kannst du da jetzt speziell für die Menschen tun?
Das ADHS ist so eine Geschichte, auch da bin ich selber drauf gekommen, weil bei meinem Sohn ein ADHS diagnostiziert wurde in der dritten Klasse. Und ich habe dann alles gelesen und habe mich dann auch da weiterbilden lassen zum ADHS-Coach. Und da ist es so, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die das Zusammenleben mit jemandem, der ADHS hat, einfacher machen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, weil es gibt ganz viele Erwachsene, die auch ADHS haben, die es einfach nicht wissen. Oder ADS, also einfach entweder mit hyperaktiv oder eben nicht hyperaktiv. Die ADSler, die ohne H, sind dann die, die einfach nichts auf Kette kriegen, die irgendwie nur verpeilt sind, wo man irgendwie das Gefühl hat, der kriegt gar nichts mehr hin.
Okay.
Und da ist es einfach Struktur und Regeln, Hilfestellung und ganz klassisches Coaching.
Mhm. Verstehe, das ist cool. Auch da werden ja teilweise wildeste Medikamente auch eingesetzt. Ich glaube, da ist für jeden, der das gerade hört und da einen Fall kennt, cool zu hören, dass es da andere Möglichkeiten gibt, da ein bisschen zu arbeiten. Deswegen sehr spannend. Deine Website, wo ich das auch alles gesehen habe, übrigens auch das Bild, was hinter dir ist, die heißt unwetterliebtsonne.de. Warum heißt denn die so?
Das hat mal ein Kreativdirektor von ein Bekannter von meinem Mann hat sich das ausgedacht. Ich fand es geil. Und Wetter liebt Sonne, finde ich perfekt. Das ist so, passt ganz gut für eine Psychotherapiepraxis.
Ja, das stimmt. Also aus dem Unwetter kommt dann die Sonne wieder hervor. Das ist ein geiles Bild, muss man schon sagen. Wirklich coole Domain. Da findet man diese ganzen Sachen auch nochmal kurze Infos dazu. Also absolute Empfehlung. Sowohl das Coaching haben wir gehört, paar Sessions, dann die Hypnose und auch EMDR und so weiter, da habe ich die ganzen Infos her, finde ich mega spannend und ist eine sehr, sehr coole Story, die du da auch für dich selber hast, die, da kann man ja eigentlich auch schon ein kleines Buch drüber schreiben, so die 25 Jahre Fernseh-, Radiomoderation und dann der Mental Breakdown, wie es deine Kinder nennen würden, genau. Und daraus hast du die Kraft der Natur, ich nenne es mal das Unterbewusstsein, die Hypnose für dich entdeckt und kannst das jetzt anderen Menschen als Hilfestellung geben, als ultra-effektives Tool, wie ich finde, weil das sozusagen wie so ein bisschen, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und es, wenn ich mir über das Unterbewusstsein, auch Meditation und Affirmation und alles, was es da so gibt, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, ist es so ein bisschen so, als könnte ich oder könntest du in das Betriebssystem so ein bisschen eingreifen und so Schadprogramme rauslöschen. Und dann funktioniert der Computer wieder wie ein Update sozusagen, wie nach einem Update. Und das finde ich unglaublich faszinierend, dass es mit Menschen geht und dass Gott sei Dank, dass es Menschen gibt wie dich, die das anderen ermöglichen. Das ist mega cool. Und dafür vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Und zum Abschluss, ich habe irgendein Interview von dir irgendwas gefunden und da stand, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, weil Bishop war ja gerade schon im Bild. Wenn du mal 1 Million Euro geschenkt bekämst, würdest du einen Gnadenhof, ich glaube, an der Ostsee errichten. Erzähl mal, warum.
weil da komme ich wieder zurück auf den Anfang des Gespräches, als du mich gefragt hast, was würde ich mir raten, wenn ich von früher mir selber nochmal gegenüberstehen würde, mehr von dem, was dir gut tut und weniger von dem, was dir nicht gut tut. Und es tut mir unglaublich gut, wenn ich mit Tieren zusammen bin, also gerade mit Hunden. Da kriege ich meine Energie und aus dem Wald. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeite und das Geld im Lotto gewinne, dann würde ich einen Gnadenhof machen und dann den ganzen Tag nur noch Sachen machen, die mir gut tun.
Das ist ein ultraschönes Abschlusswort. Ich durfte vorhin auch, im Eingang kam, glaube ich, die Post bei dir oder so, die 5 Hunde im Bellkonzert mal wahrnehmen. Also du hast auch ein paar daheim.
Ja, das stimmt. Ich habe insgesamt 5 Hunde und aber das mit dem Bellkonzert, daran arbeite ich noch. Also
eigentlich ja, mega sympathisch. Also ich finde es extrem cool, deine Story, was du machst. Wir verlinken die Website, auch dein Instagram-Account, da ist auch ein bisschen was los. Hier einfach unten drunter, da kann jeder draufklicken, wen das interessiert, da findet man dich. Cool. Und ich kann dann hier nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Mega cooles Interview.
Ich danke dir. Ich stehe selten auf der anderen Seite und fand es sehr, sehr nett. Danke dir.
Vielen Dank. Tschüss, Jessica und Bishop.
Tschüss.
Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Shownotes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die 4 größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.